Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass ich hier auf diesem Sofa sitzen darf. Schön, dass Sie alle hier sind. Und ich beginne mit einem kleinen Blick hinter die Kulissen von denjenigen, die sich auf Buchmessen rumtreiben und vorher Bücher von bedeutenden Autorinnen und Autoren gelesen haben. Wenn man ein Buch geschickt bekommt, dann guckt man ganz oft heimlich wegen der Arbeitsorganisation auf die Länge dieses Buches. Man schaut, wie lang ist es denn? Wann lese ich es denn am besten? Und im folgenden Fall ist es natürlich so, dass Oliver Polaks Buch gegen Judenhass 120 Seiten hat. Wenn man dann reinschaut, profimäßig, stellt man fest, die Hälfte ist noch nicht mal richtig ordentlich von oben bis unten. Freut sich kurz als jemand, der das im Arbeitskontext lesen muss, um dann natürlich festzustellen, die Schmalheit eines solchen Bandes hat wirklich überhaupt nichts damit zu tun, wie lange ein Buch beschäftigen kann. Und dieses Buch kann einen wirklich sehr, sehr lange beschäftigen. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen. Ich freue mich, dass Oliver hier heute auf dem blauen Sofa ist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Oliver Polak ist Comedian, er ist Autor, preisgekrönt. Man könnte den Fernsehpreis für das TV-Format Das Lachen der Anderen mit seinem Kollegen und Freund Micky Beisenherz hervorkramen oder den Grimme-Preis für die Late-Night-Show Applaus und Raus. Er hat schon Bücher geschrieben, Der jüdische Patient oder Ich bin Jude. Und es gäbe jetzt natürlich für dieses Buch ganz viele aktuelle Anlässe, die auch im Moment in allen möglichen Kontexten wieder erwähnt werden, warum man jetzt in diesem Moment ein Buch gegen Judenhass schreiben muss. Dazu braucht man nur in Zeitungen zu gucken. Dazu muss man sich nur anhören, was jemand wie Björn Höcke von sich gibt, wenn es so um die Erinnerungspolitik Deutschlands geht oder was auf Schulhöfen in Deutschland passiert. Sie haben aber noch mal einen ganz anderen Aufhänger gefunden, nämlich die Geschichte von Mireille Knoll, der Sie dieses Buch auch gewidmet haben. Vielleicht mögen Sie die selber erzählen.
Naja, grundsätzlich war der Anlass, also ich bin in Deutschland geboren, in Papenburg im Emsland. Mein Vater war 7 Jahre im Konzentrationslager, Holocaust-Überlebender, und ich bin so mit diesem aufgewachsen, nie wieder während den Anfängen, ne? Und ich musste irgendwie in den letzten Jahren feststellen, so, dass das alles nur Worthülsen, Floskeln waren, weil der Antisemitismus in Deutschland, klar, es gab so eine Handvoll Leute, die es irgendwie verarbeitet haben, aber eigentlich wurde der hier nie richtig verarbeitet. Vielleicht so ein bisschen theoretisch. Am Anfang, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es das ja auch gar nicht im Geschichtsunterricht. Und dann haben das irgendwie Leute unterrichtet, die selber total befangen, identitätslos, verstört waren irgendwie. Und ich glaube, es gab so eine emotionale Aufarbeitung vom Holocaust hat nie stattgefunden in Deutschland. So Empathie und überhaupt das Verständnis, und weil es auch wenig Juden gab. Und irgendwie war es in den letzten Jahren so, 2014 war es, glaube ich, als dieser Iron Dome-Krieg war in Israel, dass am Kurfürstendamm Israel-Fahnen verbrannt wurden, arabische Männer, aber auch viele Linke standen darum, Rechte mitten in Berlin vorm KDW Israel-Fahnen, die verbrannt wurden, Slogans, die gerufen wurden wie Hamas, Hamas, Juden ins Gas oder Jude, feige Schwein, kommen heraus, kämpf allein. Leute wurden in den letzten Jahren mit Kippa wieder gejagt, Restaurantbesitzern, Jüdischen in Berlin wurde ihre schiere Anwesenheit einfach vorgeworfen, Scheiben wurden in Chemnitz jetzt eingeschlagen, noch vor ein paar Wochen, von diesem Shalom, diesem jüdischen Restaurant. Und dann war es irgendwann so, dass ich sah, dass auch Schüler an Berliner Schulen auf Schulhöfen gejagt, bedroht, belästigt wurden, weil sie jüdisch waren. Und das hat mich dann irgendwie daran erinnert, als ich in den 80er Jahren in Papenburg aufgewachsen bin. Ich wurde auch über den Schulhof gejagt, meine Schwester auch. Und dann war irgendwie so der Gedanke einfach, dass diese, ich weiß ja selber, wie das ist, wenn du jung bist, ne, ich bin damals nicht zu meinen Eltern gegangen, weil ich wollte meinem Vater das dann auch nicht wieder erzählen, weil er das alles schon erlebt hatte. Und ich dachte mir irgendwie, ich versuche mal, diesen jungen Menschen irgendwie eine Stimme zu geben und auch, dass andere junge Menschen vielleicht von der Gegenseite irgendwie auch mal anfangen, das irgendwie zu verstehen. Und deswegen dachte ich, nehme ich das große, schwere Thema Holocaust und versuche einfach mal, das nicht zu simplifizieren, aber runterzubrechen auf das Wesentliche, auf den Kern. Und das war der Versuch, oder ist der Versuch quasi mit diesem Buch. Einfach mal ein Buch, und da ist auch überhaupt keine Wut drin, keine Wertung in dem Buch. Es ist auch ein dünnes Buch. Also ich habe versucht, alles rauszunehmen, was eine Ausrede sein könnte, sich vielleicht mal mit diesem Buch vielleicht anders mal auseinanderzusetzen.
Wir schauen gleich in dieses Buch eben genau, wie es geschrieben ist. Ich habe die Mireille Knoll jetzt vorhin erwähnt. Deswegen, glaube ich, muss man die Geschichte schon nochmal erzählen, weil ich das auch so ein bisschen verstanden habe, dass dann dieses Schicksal nochmal, das war was dann...
Ja, das kam auch hinzu, genau. Ja. Ich habe das Buch, das steht auch am Ende genau drin. Ja. Dieses Buch ist der 85-jährigen Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll gewidmet, die 2018 Opfer eines antisemitisch motivierten Verbrechens wurde. Nach einer Messerattacke mit 11 Stichen wurde sie bei lebendigem Leib in ihrer Pariser Wohnung angezündet. Und das war irgendwie in diesem Jahr. Und irgendwie, meine Tante lebt zum Beispiel noch, die ist 91, auch Holocaust-Survivor in New York. Und diese alten Leute, ne? Also bei mir war es so, als ich ein Kind war, mit Playmobil gespielt habe im Wohnzimmer, die haben nicht über Mallorca-Urlaube und so gesprochen, sondern wo sie sich wiedergefunden haben in Konzentrationslagern, wo sie sich verloren haben, wer gestorben ist. Es waren alles immer meine Freunde, mit denen ich so aufgewachsen bin, ne? Oder mit Erna de Vries, die heute noch in Laaten lebt, Auschwitz überlebt hat. Es waren meine Zirkusfreunde, mit denen bin ich immer in den Zirkus gegangen. Ich fühlte mich diesen Menschen sehr nah und immer noch natürlich. Und als ich das dann hörte mit dieser 85-jährigen Frau, die den Holocaust schon überlebt hat, die dann auf brutalste Art und Weise ermordet wurde, da denke ich, ey, was ist überhaupt los? Was machen wir hier alle eigentlich? Ne? Warum gibt es überhaupt gar keinen Widerstand? Das ist ja klar, auch Deutschland, aber auch in Ländern wie Ungarn, der Rechtsdruck oder Schweden und so weiter und so fort. Ja.
Sie haben dafür, um sich genau damit auseinanderzusetzen, also eben gar nicht mal nur mit diesen aktuellen Ereignissen, sondern auch mit jeder, mit sich selbst, eben diesen Fragekatalog entworfen, den ich schon angedeutet habe, wegen dieser vielen leeren Seiten. Man kann auch viel selber noch reinschreiben, um diese Fragen zu beantworten. Und ich finde den ziemlich genial, weil der anfängt mit so Geschichten, mit so einer ganz einfachen Frage, so, magst du Juden? Man kommt möglicherweise auf die Idee zu denken, ja, also ja, und dieses Buch gegen Judenhass möchte ja vielleicht auch, dass ich jetzt sage ja. Und dann ist aber die zweite Frage interessant und warum? Und immer durch diese Zuspitzung der Fragen kommt man immer mehr auf die Lösung, nämlich zu denken, es geht nicht. Also man hat Stereotype im Kopf oder Menschen haben sie im Kopf und knüpfen sie an eine Religionszugehörigkeit. Und je mehr sie das hinterfragen, umso mehr kommt man dann auch zu dem Ergebnis, das Sie ja natürlich selber ziehen, wir müssen Menschen sein. Es geht darum und man muss diese ganzen Dinge durchbrechen. Haben Sie diese Fragen, wie haben Sie die denn entwickelt, also oder zusammengestellt, ausprobiert möglicherweise?
Naja, wie gesagt, es ging um so das Runterbrechen aufs Wesentliche und es sind teilweise Fragen, die mir gestellt wurden oder Fragen, die immer wieder im Raum waren und ich dachte mir, irgendwie wäre das ganz interessant, das Buch. Also mein Traum wäre natürlich auch, dass man das vielleicht in der Schule irgendwann durchnimmt, dass man der Leser quasi einfach erstmal mit dem Buch so alleine ist und so selber mit sich diese Fragen klärt und vielleicht selber reflektiert und ja und guckt, wo selber vielleicht Sachen, so Stereotypen in einem selber, vielleicht sogar auch Vorurteile, Klischees verankert sind und Verallgemeinerungen und das ist eher ja, einfach erstmal so spielerhaft erstmal gemacht. Und dann gibt's halt im zweiten Teil halt das Statement quasi, wo ich halt persönliche Geschichten aus meinem Leben, also als ich jung war, bis heute schildere, wo einem antisemitisches Verhalten oder fragwürdiges Verhalten begegnet und ich erkläre auch Dinge, woher bestimmte Vorurteile und dies und das halt kommen. Mhm. Und am Ende gibt's halt so ein, ja, vielleicht ein zukunftsorientiertes Plädoyer, ja. Mhm.
Gibt's eine Lieblingsfrage, über die Sie sich, als Sie diese, ich weiß nicht, wie Sie diesen Fragenkatalog zusammengestellt haben, also es gibt schöne Fragen wie, wem kann man mehr vertrauen, wie war das nochmal, dem IS, also, Katzen, oder Juden. Ja, dann die Antwort, du kannst
übrigens niemandem vertrauen. Habe ich gerade keine Lieblingsfrage. Ja, ja. Das ist einfach, wie gesagt, die sind geordnet. Das sind, glaube ich, 40 Fragen oder so. Und da sind eben Fragen auch, was weißt du über Juden? Oder und dann nächste Seite, sind das Fakten, Vorurteile oder Aufgeschnapptes? Hast du schon mal im echten Leben Erfahrungen mit einem Juden gemacht? Wenn nein, blättere eine Seite weiter. Wenn ja, was waren das für Erfahrungen? Bist du tolerant? Ja, und so weiter. Sind die Juden ein Volk oder eine Religion? Beides stimmt. Wer ist Israeli? Nicht jeder Jude ist Israeli. Israelis können auch Christen, Muslime oder Eichhörnchen sein. Aber jeder Jude hat das Recht, israelischer Staatsbürger zu sein, da Israel nach dem Zweiten Weltkrieg als Panic Room für die übrig gebliebenen Juden gegründet wurde. Und so sieht sich das, ja.
Das ist eigentlich tatsächlich, kommt man wirklich genauso, wie Sie es auch gesagt haben, auf die Idee, das ist fast wirklich ein Buch, was wahrscheinlich in Schulen helfen könnte, gerade in der Situation, die Sie auch vorhin geschildert haben, dass offenbar so Sachen geklärt werden müssen.
Ja, wir haben auch gerade, das Buch ist erschienen ich habe einen Verlag gewechselt, bin jetzt bei Suhrkamp und da ist es auch so, dass wir schon einige Anfragen so haben von Schulen und was mich total freut und auch den Verlag, weil das ist das Ziel von dem Buch. Ne? Es ist nicht einfach nur hey, sondern wirklich, dass viele Menschen das lesen und vielleicht mal Sachen mehr besser verstehen. Genau. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo die AfD im Bundestag sitzt und andere ekelige Sachen in Deutschland passieren, ist es notwendiger denn je. Ja.
Sie haben schon den zweiten Teil angesprochen, also Ihre eigenen Geschichten, Ihre eigenen Erfahrungen mit von Schulhofsituationen und bis hin zu jetzigen auch Situationen, wo Kabarettisten, Kollegen Sie mit antisemitischen Witzen begrüßen, weil Sie glauben, das kann man ja machen. Sie machen das ja auch über sich selbst und so weiter.
Es sind ja nicht nur Witze. Es gab auch so eine Situation vor 4-5 Jahren, wo ich abends in Berlin war und da ist ein sehr berühmtes Kabarett-Duo in Deutschland gibt es und da schrieb mir einer von diesen beiden Kabarettisten nachts auf Facebook, ob er mich mal kurz erreichen könnte. Ich so, ja klar, ruf doch nochmal durch. Und dann erzählte er, dass er irgendwo an so einem Seminar bei so einem Doktor teilgenommen hatte und dann druckste er so rum. Ich so, was kann ich für dich tun? Ich will gleich schlafen gehen. Und dann sagte er, ja, ich will. Ich so, was ist denn? Er so, ja, ich habe eine Frage an dich. Ich so, ja, okay. Stimmt es, dass die Juden ein Mittel gegen Krebs gefunden haben, was sie dem Rest der Menschheit vorenthalten? Und dann sitzt du da nur in deiner Wohnung. Ich habe ihm dann nur gesagt, so ganz ehrlich, wenn das so wäre, dann würde ich dir das doch jetzt nicht sagen. Ne? Also, aber das ist natürlich ist ja auch immer so eine Comic Relief, was ja auch in meiner Stand-Up teilweise stattfindet, wie wir gerade gemerkt haben. Aber wenn man nur bei dem Fakt bleibt, dass da jemand ernsthaft 2015 dich irgendwie anruft und wirklich und das ist wirklich ein renommierter Kabarettist, ne, wo du denkst so...
Woher kommt denn das?
Bitte?
Woher kommt das?
Ja, also, das kommt einfach daher, also ich glaube eben, dass es wird ja gerne gesagt, dass es keinen deutschen Antisemitismus mehr gibt, dass die arabischen Menschen den herbringen, aber es ist ja totaler Schwachsinn. Der Antisemitismus in Deutschland war immer da, was ich vorhin schon sagte, es gab keine wirkliche Aufarbeitung, praktisch ja, emotional nicht. Es gibt sehr viele von diesen Vorurteilen einfach, ne? Geld, Jude, Reich, lenkt die Welt, die Geschicke der Welt und die wurden irgendwie immer wieder so gefüttert und blieben immer wieder da und natürlich kam dann irgendwann der arabische Antisemitismus dazu und damit meine ich nicht die Menschen, die aus Syrien gerade flüchten. Ich glaube, das letzte Problem, was die haben, sind Juden gerade, wobei man auch sagen muss, dass da vielleicht ein Nährboden später wäre, aber es sind auch die türkischen Gastarbeiter und andere Menschen mit arabischen Wurzeln, die irgendwie über die Jahre kamen und die diese ganzen Stereotypen, Vorurteile, Klischees in sich haben und das auch glauben und da in Deutschland aber auch auf guten Nährboden treffen.
Aber die es ja auch wiederum gegenüber anderen Gruppen ebenso gibt, also wiederum Stereotype gegenüber Muslimen und so weiter. Das werden ja in alle Richtungen Stereotype verteilt und ausgesprochen. Ich wundere mich nur gerade als...
Ja, aber es sind halt Verallgemeinerungen und das ist immer schwierig. Ne? Und im Buch... es fängt ja auch an, ich rede natürlich auch über Flüchtlingsabscheu, über Rassismus, Homophobie, Sexismus, das sind alles Probleme und Themen. Bloß habe ich mich für meinen Teil jetzt einfach entschieden, das Wort zum Thema Antisemitismus zu ergreifen, weil es einfach etwas ist, was mich leider schon sehr lange begleitet. Mhm.
Ja, Sie machen auch tatsächlich, das sei vielleicht noch angefügt, diese Diskussion, gibt es einen importierten Antisemitismus, die streifen Sie nur kurz, aber machen Sie eben nicht auf. Also sagen an der Stelle, dass es in der deutschen Gesellschaft so wenig Aufarbeitung oder immer noch so viel Antisemitismus gibt.
Also die Frage ist ja auch total absurd. Hier liegt die Wurzel. ja. in diesem Land.
Genau, so hatte ich das auch verstanden, wie sie es da, weil sie eben da nicht sagen, da kommt es her oder vielleicht muss man da genau hingucken, sondern sie sagen, das ist das.
Total.
Hier muss man gucken, was
und
hier
was
los
man
ist.
Sich einfach wünschen würde, wir haben gestern, also wir hatten eine Veranstaltung in Kammerspielen Sonntagabend mit Jakob Augstein, Maxim von KIZ, Ijoma Mangold und gestern auch hier im 25-Hour-Hotel mit den Adinas-Brüdern. Und dann bedankte sich jemand und sagte, da waren zwei jüdische Brüder auf der Bühne, ich noch, toll, dass ihr das macht, ihr müsst bleiben, ihr müsst weiter aufklären. Und dann sagte ich, nee, sind nicht wir, sind wir alle. Mhm. Ne? Und das ist so irgendwie der Punkt. Und das fehlt manchmal, ne? Dass Leute einfach da einfach mal sagen, ey, jetzt reicht's. Mhm. Ne? Und ich glaube eben gerade, dass da die Lücke für den Antisemitismus entsteht, wo man immer sagt, ach komm, der meinte das doch nicht so, ah, der hat doch was getrunken, weil wenn man das immer wieder entschuldigt, ne, entsteht irgendwie ein großes Loch und das spüren wir jetzt einfach, wo einfach eine Salonfähigkeit entstanden ist für Sachen, die man vor 20 Jahren nie hätte aussprechen können, wo das hier alles legitim ist. Alle sagen immer, oh ja, es ist so schrecklich, aber man selber spürt das irgendwie nicht, wenn du jüdischen Glaubens oder traditionell das lebst, dass da auslebst, dass da irgendwie auch von vielen anderen Menschen wirklich Widerstand erwünscht ist.
Was machen Sie denn in Ihrem Alltag mit den Geschichten? Also wir können über dieses Buch erfahren, was Ihnen alles so widerfährt. Also diese krassen Sprüche wie, wenn du wieder nicht lustig bist, dann landest du im Aschenbecher, was Ihnen irgendwie ein Veranstalter mal kurz noch auf dem Weg zur Bühne hinterherruft. Was machen Sie denn eigentlich in diesen Momenten? Weil was passiert
denn? Ja, ich frage mich das selber. Es gibt ja viele Situationen im Buch auch, ne, wo mich Leute fragen, ja, warum bist du da überhaupt noch aufgetreten? Ne? Also es gab eine Situation, wo ich in einer Talkshow war, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und ich war wegen meinem Buch da, wo es um Depressionen einfach ging. Ne? Und das hieß der jüdische Patient, aber das jüdische war auch durchgestrichen. Daniel Richter hat das Cover gemacht, weil ich ja eigentlich der Patient bin, aber weil ich in Deutschland. Und dann war ich im Backstage und da ist immer so eine Probe durchlauf und dann im Einspieler als Jude, 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 dann hatte der Sidekick in dieser Show noch irgendwie gesagt, ja, Deutschland, du hast dich nicht so benommen, aber Oliver Polak lässt doch nicht verkommen. Also alles Geschichtsrelativierung irgendwie über mich und so. Und ich saß am Backstage, dann kam der Moderator rein und fragte mich, hey, alles klar für die Show? Und ich sag, ehrlich gesagt nicht, ne? Also mir ist das ein bisschen zu viel. Ich bin ja wegen meinem Buch über Depressionen da würde ich gerne drüber sprechen. Da lachte er nur und sagte, ey, sorry, das ist dein unique selling point, ne? Und das ist ja absurd, ne? Also so mit anderen Worten übersetzt, wenn du nicht Jude wärst, dann wärst du nichts, ne? Mhm. Und dann stehst du da und da sind 200 Leute im Publikum, du weißt gleich die Aufzeichnung und das kennt ja jeder von uns. Manchmal, wenn du alleine da bist und du hast vielleicht nicht jemanden noch dabei, du bist selber verunsichert und dann ziehst du vielleicht durch. Und im Nachhinein habe ich mich auch gefragt, ey, was mache ich hier denn eigentlich? Und es ist in der Tat so, manchmal, also es gibt eine andere Geschichte im Buch, ich bin in München in so einem Kabarett-Zelt-Theaterveranstaltung so hat aufgetreten. 3 Tage vorher war mein bester Freund gerade verstorben. Ich musste auf so eine Tour geschenkt. Und auf jeden Fall musste ich vor der Show noch ich habe auch manchmal so eine Setlist wie Bands, ne, die ihre Lieder draufschreiben, so, wo ich meine Stichpunkte habe. Und die musste ich nochmal kopieren, weil ich so eine große Bühne habe und rechts und links einer liegt. Brauchst du nur eine Kopie. Und dann sagte ich zu der, ja, ich weiß nicht, ob sie die Veranstalterin war, die war dem Abend die Abendleiterin, so eine ältere Münchner Dame, so 55, sagte ich, kann ich das noch kopieren? Und während wir die Treppen hochlaufen zum Büro, sagt die dann zu mir, ja, das ist ja eigentlich eine Ausnahme, dass ich hier heute auftreten darf, weil eigentlich machen die nichts mehr mit Juden. Ich so, aha, warum? Ja, weil da war letztens ein jüdischer Geschäftsmann, der hatte da das gemietet und der hat seine Rechnung nicht gezahlt. Und ja, dann wärmte der Kopierer auf und dann sagte sie, ja, da merkt man schon, dass was der Hitler da alles gesagt hat, dass das schon alles stimmt, ne? Und klar, du sitzt dann auch da wieder alleine, ne? Und du weißt aber, draußen sind 300 Leute im Puben und manchmal ist man nicht in der emotionalen Verfassung dann so, das total explodieren zu lassen, ne? Natürlich bin ich da nie wieder aufgetreten und so und manchmal flippt man. Aber man ist sehr müde davon, ne? Man will nicht immer wieder so, ja, aber es ist halt nervig, ne?
Also, ja. Mindestens nervig. Ja, weil ich finde, das, weil wenn man die Geschichten liest und sie eben nicht selber erleben muss, ist das genau jedes Mal dieser Moment, dass es wirklich schwer ist zu kapieren, dass es eben nicht, also Sie haben auch eine Situation geschildert mit einem Taxifahrer, der ganz große jüdische Verschwörungstheorien Ihnen mitgeteilt hat,
genau. Es war so, ich steige ins Taxi, eine in Frankfurt, letztes Jahr fahr zu meinen Freunden ans Bahnhofsviertel, Taxifahrer, ich rate immer gerne, wo jemand herkommt, dann dachte ich, er kommt aus dem Iran, er sagte Türkei, und dann sagte ich so, oh, Türkei, finde ich ein super schönes Land, war mal da, aber gerade würde ich wegen der politischen Situation nicht hinfahren, dann sagt er, sie haben ja keine Ahnung, erklärt mir kurz den Kurdenkonflikt, dass sie selber schuld sind, die Kurden, dann ISIS, dann macht er eine Pause, sagte, wollen Sie aber mal wissen, er wusste nicht, was ich mache, wer ich bin, wollen Sie wissen, wer wirklich hinter dem Problem in der Türkei steckt? Ich so, erzählen Sie mal. Und dann fragt er mich, ob ich die Namen Rockefeller und Rothschild schon mal gehört hätte. Und dann ging es weiter, dass die Juden keine Religion sind, dass es eine Krankheit ist, dass die Juden den Holocaust selbst gesteuert haben, den Deutschen die Waffen geliefert haben, um nachher Israel zu gründen und den Rest der Menschheit zu kontrollieren. Und du sitzt da irgendwie irgendwann nur noch. Ne?
Aber Sie sagen, Sie haben es nicht aufgelöst, ne? Sie haben die Geschichte endet ja so, dass Sie das Taxi verlassen. Der Typ ist dann auch tatsächlich so ein bisschen.
Der war selber ein bisschen verunsichert. Ich habe ihm sogar eine Trinkgeld gegeben. Lustig wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich brauche eine Quittung, stellen Sie einfach auf Rothschild aus. Aber habe ich dann nicht gemacht.
Und Sie haben aber auch nicht gesagt, wer Sie sind, ne? Sie lassen es dann. Ich weiß es, ist vielleicht Quatsch, aber das ist, wenn man das liest, fragt man sich, was.
Nee, da geht es ja gar nicht. Ich habe ja auch versucht, was mir wichtig war an dem Buch, ist, dass ich überhaupt. Es kommen sehr viele Prominente auch in dem Buch vor, bekanntere Personen. Mir war wichtig, die eben auch nicht zu benennen, weil es wirklich um die Sachen geht, die gesagt werden, die stattfinden. Und ich wollte nicht, dass nachher wieder die Diskussion losgeht, wer hat was gesagt. Und deswegen auch eben möglichst wenig Ablenkungen, dass man auf den Kern irgendwie schauen kann, ja.
Nur noch zu dem Taxifahrer, weil mich das wirklich interessiert hat, weil Sie ihn eben auch so beschreiben, dass er am Ende eigentlich selber so ein bisschen überwältigt von seinen großen Theorien und ein bisschen ratlos so zurückbleibt. So beschreiben Sie ihn, dass ihm das auch auf einmal unangenehm wird, was er da alles an Welttheorien vor sich hingesponnen hat. Wenn Sie so jemandem zuhören, wie würde man dann die Frage beantworten, wo das herkommt? Also warum?
Das kann ich Ihnen genau sagen. Der guckt keine Nachrichten normal, sondern der guckt irgendwas auf YouTube, guckt ja Nachrichten, die von irgendeinem Redneck in den Südstaaten wahrscheinlich in der Garage aufgenommen werden. Und der denkt, so ist das.
Ja. So, das aber die anderen, die normale Nachrichten gucken, wie ich aus ihrem Buch entnehme, sagen ähnlich dämliche Sachen.
Ja, es gibt natürlich, wie jetzt so einen öffentlich-rechtlichen Moderator oder so, Leute, andere angeblich aufgeklärte Leute, keine Ahnung, wo das herkommt. Ich verstehe das nicht, das versuche ich auch gar nicht so nur ein Stück weit zu ergründen. Ne? Aber ja, das ist absurd.
Aber Sie haben zumindest eine Idee, wie es weggeht.
Ja, was heißt eine Idee, wie es weggeht? Ich glaube, wir haben ja gerade auch geredet über Flüchtlingsabscheu, Rassismus und alle anderen Sachen. Ich glaube, das Ende vom Menschenhass beginnt mit einem selber. Ne? Und es geht irgendwie drum. Ich glaube auch in egal, ob es um Rassismus geht oder auch im Streit mit dem Ehepartner oder so. Es geht vielleicht darum, einfach mal einen ganz kurzen Moment sich in den anderen rein zu versetzen. Ne? Und das einfach überall und versuchen, mehr Empathie einfach zu zeigen, zu finden. Und was die deutsche Regierung angeht, wünsche ich mir mehr Klarheit, Deutlichkeit, Gesetze, die jeden Menschen in diesem Land auch einfach viel mehr schützen. Ne? Ob das Leute sind, die zuziehen, ob das Leute sind, die hier leben, Leute, die diskriminiert werden, viel härtere Gesetze. Hitlergruß, weiß ich nicht, 10.000 Euro, 5 Jahre Knast. Also einfach, dass eine Klarheit gibt von der Bundesregierung und die gibt es sehr selten. Und wenn ich Angela Merkel vor ein paar Tagen in Yad Vashem mit ihr, gut, die hat immer so einen traurigen Gesichtsausdruck, aber wenn ich die da irgendwie sehe, ne, Kranz niederlegen, ne, und dann sehe ich, was hier in Deutschland gerade los ist, da habe ich echt das Gefühl, dass die deutschen Politiker besser mit toten Juden umgehen können als mit lebendigen.
Das lassen wir mal an der Stelle so stehen.
Ja, das ist habe ich ja gesagt.
Genau.
So stehen lassen.
Ja, stimmt. Was heißt denn all das für Ihre Arbeit? Also Sie sagen auch nochmal im Buch irgendwie, mein Judentum ist kein Glitzerlogo fürs Federmäppchen, keine strategische Entscheidung. Das ist ja das, was hinter diesem, das ist doch der Unique Selling Point und all diesen Sachen dahinter steht. Ändert die Zeit, in der wir sind und auch das, was Sie nochmal über Antisemitismus ja schreiben müssen, weil so viel nicht geklärt ist, irgendwas an dem, wie Sie Ihr nächstes Comedy-Programm, Ihre Person auf der Bühne darstellen?
Ja, nur mal einen Schritt zurück. Also ich bin halt Stand-up-Comedian. Ne? Das ist mein Beruf. Und das andere ist halt Antisemitismus. Ich habe mich jetzt für den Moment entschieden, ein Buch über Antisemitismus zu schreiben. Aber natürlich, also ich habe Stand-Up-Comedy nicht wie in Deutschland gemacht, sondern Vorbilder waren für mich Lenny Bruce, Eddie Murphy oder auch ein Trevor Noah, die, was oft so ist, die ihre erste Show sehr biografisch machen. Ne? Und Biografie als Basis für die Comedy-Show, das war in meinem Fall halt jüdisch aufgewachsen, Emsland-Papenburg. Und dadurch war das ein großes Thema am Anfang, aber meine letzten Shows hießen Krankes Schwein oder über alles. Und die nächste Show, die ab Januar startet, wo ich 4 Monate Deutschland, Österreich, Schweiz mit auf Tour bin, heißt Der Endgegner. Und klar kommt das auch drin vor. Also die Frage ist, wer ist der Endgegner? Ne? Und meine Antwort darauf ist, dass wir Menschen selber eigentlich unser Endgegner sind. Ne? Und wir denken immer, die anderen sind die Terroristen, aber ich glaube, wir selber sind alle die Terroristen. Wir sind Freizeitterroristen, Konsumterroristen. Wir bauen unseren Wohlstand auf der Ausbeutung von anderen Menschen auf. Ne? Und klar, die wollen auch so leben wie wir. Ne? Klar, die wollen auch iPhones haben und so. Aber deswegen müssen wir einfach viel mehr abgeben und viel mehr verzichten und einfach mal wieder bescheidener werden und empathischer, glaube ich.
Ja. Da gibt es auch nochmal einen Applaus an der Stelle. Ich muss noch mal kurz was sagen zu dem Politiker-Statement. Letzte Frage, die hätte ich nämlich eigentlich schon vorher mir gedacht. Hilft denn zum Beispiel diese Meldestelle für antisemitische Übergriffe, die jetzt eingerichtet werden soll vom Beauftragten der Bundesregierung gegen Antisemitismus? Also hilft sowas, wenn man auf die Seite der Politik nochmal guckt, der sie jetzt
ja eben vorwerfen? Naja, bestimmt, weil eben Schüler, das hat man ja in Berlin gesehen, wenn Schüler Hilfe suchen bei Lehrern, haben sie die ja nicht gefunden. Und wenn auch junge Menschen wissen, dass es da vielleicht so eine Meldestelle oder etwas gibt, so wie Frauen, die Missbrauch erleiden mussten, die wissen, die können da und dahin gehen, ist das natürlich alles, was in so eine Richtung geht. Für jedes Thema ist gut, wo Menschen geholfen wird.
Ja. Am Ende sollen wir alle mal mehr menschlich sein.
Ja.
Richtig.
Habe ich ja gesagt.
Und ich habe es jetzt mal wiederholt. Ja. Finde ich gut. Okay, danke schön. An Oliver Polak, Gegen Judenhass heißt sein neues Buch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen
Dankeschön. Dank. Dankeschön.